Liebe Gemeinde, die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Sang berauscht der Schauspieler Gustav Gründgens vor 85 Jahren in dem Film Tanz auf dem Vulkan. Eine Ecke ruhiger und dunkler vor 40 Jahren der Liedermacher Konstantin Wecker. Manche Nächten kann man nicht entfliehen und manche Räume zwingen dich zu bleiben. Du bist allein mit deinen Fantasien und fürchtest sie und kannst sie nicht vertreiben. Das sind die großen Nächte. Halte fest die Stunden, die dich so gefährden, wo dir die Seele sagen lässt, du musst ein anderer werden. Die Nacht hat es in sich, sie ist keine leere Zeit, sie ist ein Raum eigener Art. Manche fürchten die Stille der Nacht, wenn sie lang und tief ist und die Kopfgespenster sich nicht bannen lassen. Manche lieben die Nacht, Raum für Rausch und Feier, aber auch Raum für Gedanken, Träume, Ideen, die der Alltag nicht zulässt. In der Nacht scheint sich die Seele breit zu machen. In der Nacht gelten andere Regeln und Grenzen als am Tag. Sie ist Angstraum, sie ist Schutzraum. Sie hat es in sich, die Nacht. Manchmal sagt man nachts Dinge, die man ein paar Stunden später im Sonnenlicht wieder zurückholen möchte. Und wiederum schenkt die Nacht manchmal Gelegenheit zu sagen, was der Tag nicht erlauben würde, im Guten wie im Schlechten. Aber wer erinnert sich nicht an Gespräche, Streit, Diskussionen, Liebesworte, Fragen, die den besonderen Raum der Nacht brauchen, Lebensfragen, mit denen man sich vielleicht sogar in der Nacht auf den Weg macht, wie Nikodemus. Wie es heißt, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer, das heißt Angehöriger einer Glaubensgruppe, die die biblischen Vorschriften und Gesetze sehr genau und streng auslegte und lebte. Nikodemus ist ein religiöser Würdenträger, ein Tagmensch, gewöhnt, dass man ihn ehrerbietig grüßt und behandelt. Er ist jemand, gesellschaftlich und religiös. Zu ihm kommen die Menschen mit ihren Fragen nach Gott und Welt. Und dieser Nikodemus schleicht sich im Schutz der Dunkelheit zu Jesus. Warum? Weil er eine Ahnung hat. Da sind Geschichten im Umlauf von einem, auf den bei seiner Taufe im Jordan der Geist Gottes herabgekommen sei, von einem, der Jünger um sich schart, von einem, der Wasser in Wein verwandelt hat auf einer Hochzeit in Kana, von einem, der die Händler aus dem Tempel vertrieben hat, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Nikodemus hat eine Ahnung, er vermutet Großes, Göttliches, ist neugierig auf diesen Jesus. Er hat allerdings auch einen Ruf zu verlieren. Wenn ihn jemand sieht, ihn, den Würdenträger, den religiösen Experten, bei einem Außenseiter, vielleicht Spinner. Nikodemus nutzt den Schutzraum der Nacht. Er hat die Offenheit und hat den Mut, von seinem Sockel zu steigen und Kontakt aufzunehmen zu Jesus. Ein bisschen Heimlichkeit aber braucht er für seinen Besuch und für sein überraschend deutliches Bekenntnis. Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Bekenntnis, Schmeichelei zum Gesprächseinstieg? Hat es überhört? Jedenfalls übergeht Jesus die Äußerung zu seiner Person wie jemand, dem es eben nicht um seine Person geht, sondern um die Sache. Und die Sache Jesu ist hier Neugeburt. Nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Tja, Experten unter sich. Schönste Fachsimpelei. Nikodemus reagiert, ja, stellt er sich dumm? Ahnt er wirklich nicht, was Jesus meinen könnte mit Neugeburt? Wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Nein, das kann man nicht. Das meint Jesus natürlich auch nicht. Neugeburt ist ein Bild für den Neubeginn, für den Neuanfang, den ein Mensch erlebt, der sich Gott überlässt und anvertraut. Den ein Mensch erlebt, der glaubt und darin einen neuen Startpunkt setzt. Geboren wird aus Wasser und Geist. Wieder Bilder für die Taufe, für das Angefülltwerden mit Gottes Kraft. Liebe Gemeinde, auch nach ein paar Jahren Theologiestudium kann einem schummrig werden als Zuhörer des Gesprächs zwischen Jesus und Nikodemus. Reich Gottes, neu geboren werden, aus Wasser und Geist. Was hier zur Sprache kommt, wirkt seltsam abseitig, lebensfremd. Ja, passend zum Gesprächstermin irgendwie nächtlich. Und es führt hinein in das Zentrum unseres Christseins. Wie verstehe ich mich eigentlich als Christin, als Christ? Ist das überhaupt eine Bezeichnung, die ihr mögt? Ich bin Christ. Oder lieber gefühlt ein paar Stufen drunter, ich gehöre zur Kirche. Ich bin in der Kirche. Ich gehöre zur Gemeinde. Ich bin evangelisch. Ich bin katholisch. Es gibt viele Begriffe, mit denen man zum Ausdruck bringen kann, an welchem religiösen Bekenntnisort man sich fühlt. Ich bin Christ zu sagen, ist schon deutlich, irgendwie stärker, tiefer als die Mitteilung der Kirchenmitgliedschaft. Ich bin neugeborener Christ, aber wer mag das von sich sagen? Immer wieder mal hatte ich und habe ich Kontakt zu Christen, denen genau das wichtig ist, das Christsein mit radikalem Neuanfang zu tun hat, mit Bekehrung, mit Tränen und Übergabe des Lebens an Jesus. Ich achte das und bin doch skeptisch und ein bisschen ratlos, weil ich das so nicht erlebt habe. Mein Christsein ist eher eine Lebenshaltung, die sich im Laufe meiner Jahre allmählich durchgesetzt hat. Mein Christsein wandelt sich auch. Es kennt verschiedene Phasen. Ganz fromme, grüblerische, unbeschwerte. Es hat ganz naive Seiten, aber auch schwer kritische. Ein festes Datum hat meine leibliche Geburt. Meine Neugeburt wäre, wenn ich überhaupt davon sprechen möchte, ein langer Prozess mit vielleicht immer noch unsicherem Ausgang. Also die im Nikodemus-Gespräch angedeuteten klaren Trennungen vor der Neugeburt, nach der Neugeburt, Menschenkind, Kind des Geistes, die sind mir erfahrungsmäßig eher fremd. Und ich finde, Jesus leitet daraus auch keinen Automatismus ab, keinen Druck, bestimmte religiöse Erfahrungen machen zu müssen, die dazu führen, dass man dann erst ein echter Christ wird, ein bekehrter Christ, ein neugeborener Christ. Es wirkt fast so, als mache Jesus am Ende unseres Abschnitts das Fenster auf und lässt Luft rein, Wind. Nach dem etwas angespannten Hin und Her der beiden Gottesmänner kommt Wind ins Spiel. Wohl ein Bild für die große Freiheit Gottes, der wirkt, wie und wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. als wenn er das mühevoll tiefschürfende Gespräch mit einem Lachen lösen möchte, so wendet Jesus den Blick weg von den komplizierten Fragen, wer, wann, warum, wie neugeboren wird und ins Reich Gottes kommt. Jesus richtet den Blick, das Ohr auf das Rauschen des Windes, freut sich an Gottes Geist, der nicht gebunden ist an ein bestimmtes Frömmigkeitslevel, der auch nicht gebunden ist an eine bestimmte Art und Weise zu glauben, an eine bestimmte Kirche. Neugeburt, so nochmal neu verstanden, geschieht da, wo Gottes Geist wirkt. Das kann im Gottesdienst sein, in der Schule, im Büro, am Küchentisch, vor dem Fernseher, unter Menschen und auch allein, am Tag und in der Nacht.